Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Wenn morgen die Amazonas-Synode der katholischen Kirche beginnt, dann wird es gehen um die Umweltzerstörung in diesen neuen Ländern der Region. Wobei, Region ist ein ziemlich blödes Wort für 5,5 Millionen Quadratkilometer. In diesem Riesengebiet fehlen auch jede Menge Priester. Und so gibt es die Überlegung, abseits des Zölibats ältere verheiratete Männer zur Priesterweihe zuzulassen. Hubert Wolf ist Professor für Kirchengeschichte in Münster und er hat sich mehrfach gegen die Ehelosigkeit von katholischen Priestern ausgesprochen. Guten Morgen, Herr Wolf.
Guten Morgen.
Warum könnte gerade von dieser Amazonas-Synode ein Signal ausgehen für die Abschaffung des Zölibats?
Weil Papst Franziskus geschockt war, als er davon gehört hat, dass in einer Diözese mit 20 Millionen Katholiken, die so groß ist wie die Bundesrepublik, es 17 Priester gibt und die Menschen in den 880 Pfarreien dieser Diözese nicht einmal im Jahr die Gelegenheit haben, zur Eucharistie zu gehen, wo die Eucharistie doch Quelle und Höhepunkt katholischen Lebens ist. Er hat gesagt, wenn das nicht mehr möglich ist, dann können wir den Katholizismus vergessen. Und deshalb hat er unter anderem die Amazonas-Synode einberufen, um auch darüber zu reden. Deshalb könnte mal von der Peripherie, wenn wir von Europa aus betrachten, könnte mal von der Peripherie ein wichtiger Impuls für die Kirche kommen.
Geht es denn tatsächlich nur um diese Nachwuchssorgen oder steckt da noch mehr dahinter?
Naja, Nachwuchssorgen. Es geht schlicht und ergreifend darunter, dass es keine Seelsorge in dem Sinne mehr gibt. Also ich habe mit indigenen Menschen gesprochen, für die sakramentale Wirklichkeit noch viel wichtiger ist als für uns. Also wenn ich an einen Baum hinfasse, dann spüre ich das Leben des Baums. Und die haben gesagt, na, was macht ihr denn in Europa? Ihr mutet uns zu, dass Menschen zölibatär leben sollen, was nach unserer Vorstellung von Leben überhaupt gar nicht geht. Ich habe einen Priester getroffen, einen Indigenen, da haben die gesagt, ja, den haben wir aus unserem Clan ausgestoßen, weil der sich aus den Prozessen des Lebens herausnimmt. Das heißt, die Kirche hat dort ein grundsätzliches Problem und sie muss dieses grundsätzliche Problem angehen. Dazu gehört natürlich auch die Frage, wo steht die Kirche in der Auseinandersetzung um die Lebensgrundlagen dieser Menschen? Steht sie auf der Seite von Bolsonaro oder steht sie auf der Seite der indigenen Menschen? Und ich glaube, dass Franziskus in der Hinsicht einen sehr klaren Impuls setzen kann. Denn Fridays for Future sind gut, aber die katholische Kirche hat von ihrem Schöpfungsauftrag her Sundays for Future eigentlich immer schon auf dem Programm. Warum tun wir das nicht mal?
Wenn das so ist, wie Sie das beschreiben, welche Außenwirkung könnte dann diese Diskussion über den Amazonas oder über Südamerika haben auf Europa?
Naja, die Grunddiskussion ist ja, was jetzt in Lateinamerika gemacht werden soll. Das ist das, was ich auch in meinem Buch noch rausgearbeitet habe. Sehr präzise ist, wir tun ja gar nichts Neues. Wir haben ganz selbstverständlich in der katholischen Tradition, vor allem in den katholischen Ostkirchen, bislang schon verheiratete Priester. Wir haben auch all diejenigen evangelischen Pfarrer, die katholisch werden, die kriegen alle eine Dispens vor der Priesterweihe vom Zölibat und bleiben verheiratet. Also wir haben verheiratete und nicht verheiratete Priester in der katholischen Kirche jetzt schon. Und wenn wir das jetzt in Lateinamerika, im Amazonasgebiet, einfach nochmal in einem größeren Ausmaß zulassen, dann wäre die Möglichkeit für die deutschen Bischöfe, jetzt in dem synodalen Prozess, der gerade läuft, zu sagen, okay, wenn die Bischöfe in Amazonien zu der Überzeugung kommen, dass die katastrophale Situation der Seelsorge so ist, dann müssten wir darüber auch nachdenken, verheiratete Männer zuzulassen, vor allem, weil ja die von den Bischöfen selber in Auftrag gegebene Missbrauchsstudie zu dem Ergebnis kommt, dass der Zölibat zwar nicht die Ursache des Missbrauchs, aber ein entscheidender Risikofaktor ist. Und ich muss mal sagen, Risikofaktoren beim Missbrauch von Kindern zu minimieren, kann es eine größere Selbstverständlichkeit geben.
Inwieweit ist denn das Argument der Zölibatsbefürworter tatsächlich zu bedenken, dass eben vor allem Seelsorger sich ganz der Gemeinde zuwenden sollen?
Tun Sie das denn, wenn Sie 30 Gemeinden haben? Tun Sie das denn, wenn Sie nicht mehr vor Ort sind? Können Sie sich nicht mehr der Gemeinde zuwenden, wenn es ausreichend Männer gibt, die zum Beispiel dann wieder in einer Pfarrei wohnen und mit den Menschen mitleben und die vielleicht die Erfahrungen der Menschen nochmal in einer anderen Weise teilen. Meine Überlegung geht nicht dahin zu sagen, wir verbieten jetzt den Zölibat, sondern meine Überlegung geht nur dahin, beide Modelle freizustellen und diejenigen, die den Zölibat verteidigen, sagen immer, er sei eine Gnadengabe Gottes. Wenn es so eine gewaltige Gnadengabe ist, dann müssten die Priesterseminare voll sein, dann bräuchte es kein Gesetz. Und dieses Argument sollte man, glaube ich, schon mal bedenken.
Aber wenn es dann verheiratete und nicht verheiratete Priester gibt, gibt es dann nicht auch Priester erster und zweiter Klasse?
Nein, weil es ja bisher schon verheiratete und nicht verheiratete Priester
gibt. Die aber in der Öffentlichkeit nicht so eine Rolle spielen.
Doch, die spielen eine Rolle. Wir haben jetzt in Münster zum Beispiel in einem Dorf einen ukrainischen Priester, der verheiratet ist und ein Kind hat, im Pfarrhaus wohnt und die Leute sind begeistert. Die wollen den eigentlich lieber haben als manchen anderen. Also ich glaube nicht, dass das eine Diskussion ist. Und vielleicht kann man ja auch mal auf Zahlen gucken. Also 80% der Katholiken in Deutschland befürworten verheiratete Priester. In Lateinamerika sind es auch weit über 70. Also ich würde fragen, wie ist dann ein christlicher Umgang miteinander? Gibt es bei uns überhaupt Klassen? Sollte es überhaupt Klassen geben, wenn es doch nicht mehr Juden und Griechen, nicht mehr Mann und Frau gibt, sondern wir alle einer sind in Christus?
Ist am Ende dieses Gedankens auch ein verheirateter Papst vorstellbar?
Soweit würde ich jetzt am Ende noch nicht gehen. Wir haben ja in der ostkirchlichen Tradition das Modell, dass die Bischöfe nicht verheiratet sind. Ich hätte da am Ende nichts dagegen, auch kein Problem damit. Aber das sind viel zu viele Schritte vorausgedacht. Das erste wäre schon mal, es gibt in Ehe und Familie bewährte Männer, die jetzt verstärkt zu Priestern geweiht werden. Das wäre der erste Schritt. Der zweite Schritt wäre, über die Rolle der Frauen nachzudenken und auf jeden Fall mal das Diakonat, die Diakonenweihe für die Frauen einzuführen. Der dritte Schritt wäre überhaupt dieses männerbündische, klerikale System zu reformieren. Und so müsste man einen Schritt nach dem anderen tun. Wenn man zu viel auf einmal will, bekommt man wahrscheinlich gar nichts.
In Deutschland von Kultur, Kirchenhistoriker Hubert Wolf, haben Sie herzlichen Dank.
Gerne.